Ja, es ist ja echt schön, wie voll das hier ist. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön, dass auch wir da sein dürfen heute mal wieder. Wie geht es euch eigentlich, wenn ihr daran denkt, dass es ja unser Auftrag ist, das Evangelium weiterzugeben? Was kommen euch da, ihr müsst mir nicht sagen, aber was kommen euch da so persönlich für Gedanken? Kommen da vielleicht so Gedanken wie, ah, ich habe schon so oft probiert und irgendwo, ich dringe nicht durch oder ist nicht meine Berufung, ich bin halt nicht der Typ dazu oder was auch immer da einem für Gedanken durch den Sinn gehen. Für uns in der Gemeinde, ich komme ja aus Wendelstein, bin dort Gemeindereferent seit genau einem Jahr und also Schwestergemeinde, auch EFG. Und da ist es im letzten Jahr schon ein großes Thema gewesen und das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich in die Aufgabe hinein berufen worden bin. Wie erreichen wir als Gemeinde Menschen mit dem Evangelium? Wie gewinnen wir Menschen für Jesus? Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze, die man haben kann und die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man, sag ich mal, Evangelisation machen kann. Und oft ist die Erfahrung eher nicht so begeisternd. Oft merkt man, es funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und wir haben im Vorfeld einige Dinge besprochen, die die Gemeinde ausprobiert hat. Und wir haben gemerkt, da war sehr viel Energie und Leidenschaft, die in diese Projekte hineingelaufen ist. Und leider sehr wenig Frucht. Und deswegen habe ich mich im letzten Jahr mal auf die Suche gemacht, mal herauszufinden, was ist eigentlich in Gemeinden oder wie gehen Gemeinden dieses Thema an, die wachsen, in denen trotz jetzt dieser zwei letzten Jahre, die für jede Gemeinde eine große Herausforderung waren, habe ich Gemeinden kennengelernt, die gewachsen sind. Zum Teil haben sie 30% mehr Gemeindemitglieder in dieser Zeit, die für viele Gemeinden ja eher darin orientiert war, dass man gesagt hat, wir wollen unseren Bestand halten und dafür sorgen, dass wir nicht auseinanderfallen. Und ich habe da spannende Entdeckungen gemacht. Ich habe dann parallel dazu mehrere Bücher gelesen und ich habe die Evangelien und die Apostelgeschichte studiert, dahingehend, wo ich mir gedacht habe, was kann ich aus der Bibel lernen? Welches Vorbild hat beispielsweise Jesus uns gegeben? Wie hat er den Menschen das Evangelium gebracht? Und einer der Texte, die uns da am meisten zu sagen haben, das ist der Text aus Johannes 4, das ist dieses Gespräch, das kennen wir alle mit der Samariterin am Brunnen, ihr könnt es gern mit aufschlagen. Und in diesem Text stecken so viele wichtige Grundsätze und Informationen, dass es mich sehr beeindruckt hat, so beeindruckt, dass es am Ende zu dieser Predigt kam. Ihr dürft gerne bei der Predigt mitschreiben, ich sehe, da werden schon Kugelschreiber gezückt. Ich habe aber euch etwas mitgebracht, das werde ich am Schluss euch weitergeben. Diese ganze Recherche ist in ein kleines Büchlein reingeflossen, Menschen für Jesus gewinnen. Und das ist jetzt ein Vorexemplar, das ist noch nicht das endgültige Exemplar. Das ist jetzt noch in der Korrektur. Ich habe jetzt aber mehr Exemplare bestellt, weil ich mir gedacht habe, es passt gut zur Predigt, wenn ich euch das weitergebe. Verzeiht mir, dass der eine oder andere Fehler da noch drinnen ist. Aber es ist ganz gut, wenn man so vielleicht auch noch mal was Handgreifliches aus einer Predigt mitnehmen kann. Ja, Jesus war ja mit seinen Jüngern 3 Jahre lang unterwegs und das war an und für sich ja überhaupt nichts Außergewöhnliches. Es war ja gang und gäbe, dass zu der damaligen Zeit Rabbis waren und die haben ihre Jünger gelehrt und geschult. Das Außergewöhnliche bei Jesus war aber, dass er im wahrsten Sinn des Wortes einen anderen Weg gewählt hat. Die meisten Rabbis hatten ihre Schulen und da ist man dann hingegangen und da ist man dann ausgebildet worden und dann ist man halt wieder weggegangen, so wie Paulus zum Beispiel zu Gamaliel gegangen ist und von dem geprägt und ausgebildet worden ist. Aber Jesus hat sich die Jünger geholt, er hat sie aus ihrem Umfeld rausgenommen und war dann mit ihnen im Land unterwegs. unterwegs deswegen nicht, weil er sagte, Mensch, Israel ist so schön und es ist immer eine Wanderung wert, sondern er war mit ihnen unterwegs, weil er mit ihnen Alltagssituationen ausprobieren und entdecken wollte, was Gottes Wille für diese Alltagssituationen sind. Das heißt, er war eigentlich der Erste, der nicht nur eine theoretische Ausbildung, sondern gleichzeitig eine praktische Ausbildung mit seinen Jüngern gemacht hat. Und das war zur damaligen Zeit etwas Besonderes. Und in dieser dreijährigen Ausbildungszeit, diese 3 Jahre waren auch relativ weit verbreitet, in dieser Zeit hat er seinen Jüngern eigentlich all das beigebracht, was ihnen wichtig war. Und das fließt eben am Ende von Matthäus 28, Vers 20 in diesen Satz hinein. Und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Und das hat eben auch sehr viel mit der Art zu tun. Oder es bedeutet eben auch, dass diese Art, wie er seine Jüngern beigebracht hat, das Evangelium den Menschen zu bringen, dass sie das an uns auch weitergeben sollen und dass wir lernen sollen, nicht so zu evangelisieren, wie wir das vielleicht weltlich für effektiv und gut halten, sondern an seinem Vorbild. Und wenn ihr jetzt, die meisten haben es ja aufgeschlagen, wenn ihr einfach mal aufschlagt, Johannes 4, und ich werde immer so ein Stückchen lesen und uns zeigen, was Jesus uns, damals natürlich seinen Jüngern, in dieser Situation gezeigt hat, was wichtig ist, um den Menschen das Evangelium in einer Art und Weise wiederzugeben, dass es sie wirklich beeindruckt. Ich glaube, das ist die Elberfelder Übersetzung. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber auch eine Quelle dort, die Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Erst einmal passiert eigentlich nichts Besonderes. Sie sind unterwegs, Jesus geht nach Galiläa und er muss dadurch diese berüchtigte Region Samaria ziehen. Die Juden haben es vermieden, da durchzugehen, denn in Samaria, da war ja dieses komische Mischvolk. Ja, da waren jüdische Traditionen, da war der Glaube an den Gott Jahwe, aber eben nicht das Vertrauen auf den alten Bund, die Gesetze Mose, das wurde alles so locker, liberal, diffus gesehen. Und deswegen war für viele Juden es ein Problem, da durch die Region zu müssen. Hauptsache, man geht schnell durch. Und ja, da sind sie jetzt. Jesus setzt sich da an diesen Brunnen. Es ist unerträglich heiß und die Jünger gehen, holen was zu essen. Jesus sitzt da und plötzlich passiert etwas. Es kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen, in der Tageshitze, mittags. Völlig unüblich. Normalerweise macht man doch solche schweren Arbeiten nicht, wenn es 35 Grad hat. Die macht man in der Früh. Warum geht diese Frau nicht in der Früh Wasser schöpfen? Warum geht sie jetzt? Diese Frau hat auf jeden Fall ein Problem damit, anderen Menschen zu begegnen. Und im Laufe des Gesprächs wird dieses Problem dann immer deutlicher sichtbar. Ich denke, das Erste, was wir hier lernen können, ist, wenn wir Menschen begegnen, egal wo, beim Einkaufen, vielleicht im Wartezimmer, wir haben tagtäglich zig Begegnungen normalerweise, wenn wir das Haus verlassen. Wenn wir das tun und wenn wir Menschen begegnen, dann ist es sicher klug und weise, dass wir achtsam sind und auch fragend Gott gegenüber, Herr, willst du mit dieser Begegnung durch mich irgendwas bewegen, tun? Wie siehst du die Person aus deiner Perspektive? Wir sitzen oft und sind so sehr in unseren Gedanken verstrickt. Lassen wir uns doch mal in Gottes Gedanken verstricken. Und lassen wir uns doch mal von Gott da einen Impuls geben. Wir müssen nicht jedes Mal jeden ansprechen. Das muss nicht sein und das wirkt oft auch unecht. Aber wir sollten offen sein vielleicht jemanden, der an der Kasse sitzt, vielleicht irgendjemanden, irgendeinen Impuls auch mal zu sagen. Der Text geht weiter. Das Gespräch beginnt. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Was bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und das Vieh. Jesus spricht diese Frau an. Er ergreift also die Initiative und interessant ist, wie er das macht. Er greift nämlich genau das Thema auf, was für die Frau gerade aktuell und wichtig ist. Gib mir zu trinken. Also, er sieht, der Frau geht es ums Wasser holen und er fängt das Gespräch um genau dieses Thema an. Er holt die Frau dort ab, wo sie ist. Und das ist oft ein Problem auch bei uns, dass wir es versäumen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Sondern, dass wir versuchen, mit dem, was uns bewegt, die Menschen irgendwie bei den Menschen anzudocken und sie zu erreichen. Jesus baut also eine Gesprächsbeziehung auf über das Thema, das die Frau aktuell bewegt. Er baut eine Brücke zu ihr hin, eine Gesprächsbrücke und kommt so mit dieser Frau in Kontakt. Und die Frau reagiert ja total überrascht. Auf der einen Seite, er als Jude spricht einen Samariter an und noch dazu, er als Mann spricht eine Frau an. Hey Jesus, du hältst dich überhaupt nicht an die Gepflogenheiten. Da gibt es Regeln. Du musst dich dran halten. Nee. Jesus ist der, der die Regeln macht. Und deswegen wählt er den Weg, der aus Gottes Perspektive der richtige Weg ist. Und ähnlich wie bei Zachäus, da sehen wir was Ähnliches, Jesus hält sich nicht an die Vorgaben der Welt. Er ist Herr. Ich will nicht sagen, wir Christen müssen gegen Gesetze verstoßen, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns manchmal fragen, ob die Art und Weise, wie wir etwas tun, wirklich im Sinne Gottes oder nur eine alte Gewohnheit ist. Wir müssen uns auch immer wieder hinterfragen. Jesus hatte den Titel Freund der Sünder. Also würde man uns Freund der Sünder nennen? Würde man dich oder mich so nennen? Jesus war nicht der, der hingegangen ist und die Sünder der Welt verurteilt hat und sich von ihnen distanziert hat. Nein, er war derjenige, der mit ihnen Zeit verbracht hatte, weil, so antwortete er mal, nicht die Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Die Menschen sind Gott wichtig und sie sind momentan von Gott so weit entfernt, dass ich ihnen zeigen muss, Gott ist an dir trotzdem interessiert. Traktate, wenn ihr habt sicher schon Traktate mal verteilt, Traktate sind an und für sich ein unheimlich wichtiges Werkzeug. Aber habt ihr mal beobachtet, ich war vor kurzem mal in, ich glaube Nürnberg war das, wo ich dann beobachtet habe, wie jemand Traktate verteilt hat und vor allem wie die Menschen darauf reagiert haben, habt ihr mal in die Gesichter der Menschen geguckt? Also es war oft so, dass dann vorne steht ein Thema drauf, das interessiert, dann blättert man es auf und dann merkt man, ups, das ist was Christliches. Weg damit. Und es ist echt traurig, aber so funktioniert der Mensch, dass er sagt, hey, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist ganz gut, wenn du für dich dieses christliche Ding als Thema hast und ich freue mich für dich, aber meins, nee, meins ist es nicht. Ich bin so der rationale Typ und deswegen ist das Christentum für mich überhaupt nichts. Und wir merken, allein das ist oft eine Hürde, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen, weil wir auf einer ganz anderen Frequenz funken, wie er empfängt. Hey, ist nicht mein Thema, interessiert mich nicht. Und das haben hier leider ganz viele, auch Mitarbeiter, Evangelisten aus Gemeinden, die wachsend sind, erzählt, das hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschärft. Dass die Menschen nicht eine Ablehnung des Evangeliums gegenüber haben, sondern eine Ignoranz. Weißt du, das Thema interessiert mich nicht. Ich habe mit dem Thema doch gar nichts zu tun. Gott ist keine Realität. Aber es ist schön, wenn es deine Sache ist. Aber für mich nicht. Lass mich bitte damit in Ruhe. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Ich habe da halt meinen anderen Weg. Und dann zurück zum Text sehen wir, dass nach ein paar Sätzen Jesus anfängt, über das Thema, das die Frau interessiert, ihr Interesse zu wecken und das Gespräch in eine Richtung zu lenken, in die er einschlagen will. Und da habe ich mir auch gedacht, wie oft passiert es mir, dass wenn ich mit jemandem ein Glaubensgespräch anfange, dass ich dann irgendwo in eine Richtung abgleite, die am Ende gar nicht so sinnvoll und effektiv ist. Man fängt dann an, über politische Dinge zu diskutieren oder irgendwelche Regeln. Corona bietet ja ein so tolles Diskussionsfeld, da kann man ja immer und über alles diskutieren. Und irgendwann ist das Gespräch zu Ende und man stellt fest, naja, eigentlich bin ich gar nicht zum Kern der Sache gekommen. Eigentlich ist mir das Gespräch irgendwie aus den Händen geglitten. Und ich denke, dass Jesus mit seinen Jüngern hier auch üben musste. Ich glaube, wir haben manchmal so ein bisschen ein falsches Verständnis von Evangelisation oder Evangelium weiterzugeben. Ich glaube nämlich, dass wir denken, okay, das ist der eine kann es, der andere kann es nicht. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie bei jedem Beruf. Man kann und muss es lernen. Man muss üben. Man muss auch sehen, was zu einem ganz persönlich passt. Es ist nicht jeder von euch ein Paulus. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere mit dem Potenzial eines Paulus vielleicht hier sitzt. Der hat es nur nie ausprobiert. Aber sicher nicht jeder von euch. Und es ist notwendig, dass wir Dinge ausprobieren und üben. Ich selber war viele Jahre lang im Außendienst für eine Geschenkartikelfirma. Und ganz ehrlich, das Gruseligste für mich war am Anfang Neukundenakquise. Das heißt, man geht in ein Geschäft rein und will jemanden überzeugen, Produkte zu kaufen, die er erstens nicht kennt, die er zweitens wahrscheinlich auch gar nicht haben will. Da sind die Franken ja sehr extrem. So will ich nicht, interessiert mich nicht, worum geht's eigentlich? Und dann musst du da reinkommen und weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt. Einmal bin ich rausgeschmissen worden, aber das war wirklich nur einmal. Also, aber irgendwo, das sind immer die großen Ängste, die man hat. Und ich habe gemerkt, so nach dem 30., 40., 50. Gespräch war das für mich überhaupt kein Problem mehr. Und irgendwann ging es dann bei der Spielwarenmesse sogar auf Englisch. Englisch ist eine Katastrophe für mich. Aber wenn man genug Übung hat, dann merkt man, dann lernt man aus den Prozessen, aus den Fehlern, die man gemacht hat. Man entdeckt auch die individuellen Stärken, die man hat und kann so in einer ganz anderen Art und Weise plötzlich das Evangelium, in dem Fall, weitergeben und Menschen erreichen, weil man dann eben auch gemerkt hat, Mensch, ich muss da vorsichtig sein. Ich rutsche dann ganz oft in irgendwelche anderen Gesprächsthemen rein, da muss ich üben, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr verzettel, sondern immer wieder den Bogen auf das Wesentliche zurückkriege oder wo auch immer wir unsere Schwachstellen haben. Jesus nimmt den Kern, denn er nimmt einen ganz interessanten Punkt und spricht plötzlich über lebendiges Wasser. Und die Frau sagt ja, das ist ein Brunnen und der Brunnen ist so tief und ohne Schöpfgefäß kommt man da gar nicht so tief rein. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da sickert zwar immer wieder Wasser nach, aber habt ihr mal aus so einem Brunnen Wasser ausprobiert? Also wir haben bei uns in der Gemeinde jemanden, der aus Ägypten gekommen ist und der war mal zum Missionseinsatz im Sudan und die haben dann halt auch Brunnenwasser getrunken und er sagt, die meisten, die lagen nach kurzer Zeit mit irgendwelchen Darmproblemen flach. Er sagt, man kann sich dann so sensibilisieren, dass man immer so ein bisschen Brunnenwasser trinkt, damit sich die Darmflora an dieses Zeug gewöhnt, was da alles drin rumfleucht und kreucht. Tatsache ist auf jeden Fall, so ein abgestandenes Brunnenwasser ist nicht das Leckerste, was man sich vorstellen kann. Aber Jesus redet von lebendigem Wasser. Und dieses lebendige Wasser weckt natürlich bei der Frau, bei der es gerade ums Wasser holen geht, das Interesse. Und so sehen wir, dass Jesus sehr viel Wert darauf legt, das Interesse seines Gegenübers und letzten Endes dann für uns unseres Gegenübers zu wecken. Dass wir eben auf der einen Seite in der gleichen Sprache, im gleichen Thema sind, aber dass wir dann auch Aufmerksamkeit gewinnen können. Im Text geht es weiter ab Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, da geht es um dieses lebendige Wasser, jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Er setzt also nochmal eins obendrauf und jetzt hat er die absolute Aufmerksamkeit der Frau. Es ist vieles unverständlich in dem, was sie sagt, was er zu ihr sagt. Und das ist gar nicht so verkehrt. Man muss nicht immer alles im Detail das ist eine meiner Schwächen, mit 30 Schachtelsätzen versuchen zu erklären. Man kann ganz einfach auch mal Fragezeichen auf das Gesicht unseres Gegenübers produzieren. Mal etwas sagen, wo man dann merkt, so, jetzt fängt die Person an, darüber nachzudenken. Jetzt fängt es an, da oben zu rattern. Und das kennen wir doch auch. Also wenn ich da an meinen Sohn denke in der Schule, das Effektivste ist, wenn ihn ein Thema interessiert, wenn er sich Gedanken darüber macht und dann plötzlich darüber nachdenkt, und das sind meistens dann die Themen, über die er die besseren Noten schreibt. Themen, die ihn überhaupt nicht durch den Kopf gehen, mal gehört und da wieder raus, das bewegt ihn nicht. Aber was einem bewegt, worüber man sich Gedanken macht, wo er dann auch heimkommt und sagt, du Papa, wie war das eigentlich mit der Geschichte? Kannst du mir da noch was erzählen? Das sind so die Fächer, da kann ich noch was erzählen, bei den anderen tue ich mich schwer. Da merke ich dann, da stellt er Fragen, da will er wachsen, da will er sich weiterentwickeln. Da hat der Lehrer sein Interesse geweckt. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir unbedingt lernen sollten, nämlich den Gegenüber neugierig machen. Neugierig auf das Wasser des Lebens, das Jesus jedem schenken will. Neugierig auf Jesus zu machen. In Offenbarung 22, Vers 17 steht zum Beispiel, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus bietet jedem umsonst das Wasser des Lebens an. Vielleicht ist es gut, wenn ihr euch mal zu Hause hinsetzt und mal ein Blatt nehmt und mal so die 10 wichtigsten Punkte aufschreibt, warum Jesus so großartig ist. Dass wir das so im Hinterkopf haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was unheimlich wertvoll ist, dass wir den Gegenüber vermitteln können. Nicht nur, warum brauchst du Jesus, weil du ein Sünder bist. Der Gegenüber weiß gar nicht, was ein Sünder ist. Der ist überzeugt, dass das Thema Sünde für ihn überhaupt kein Thema ist. Warum soll er sich bekehren? Das würde ihn eher abschrecken, als Interesse für Jesus wecken. Macht euch mal Gedanken, warum sollten die Menschen, was fasziniert euch an Jesus? Natürlich ist er für unsere Sünde am Kreuz gestorben, aber wenn es das Einzige wäre, weil es vor 2000 Jahren passiert ist und keinen Bezug zu unserem realen Leben heute im Alltag hätte, dann wäre es ja, dann würdet ihr nicht da sitzen. Jesus hat so viel für uns vollbracht. Er hat in eurem Leben so viel bewirkt und verändert. Ihr seid ein Zeugnis. Das, was Jesus in eure Lebensgeschichte hineingeschrieben hat und schreiben wird, ist ein Zeugnis für das Evangelium. Ein Zeugnis für ihn. Und lasst die Menschen ruhig daran teilhaben, an diesem großartigen Zeugnis, an dieser Geschichte, die er mit euch in eurem Leben geschrieben hat. Dieses Wasser des Lebens, das in euer Leben hineingeflossen ist und eine Qualität hineingebracht hat, die weit über das hinausgeht, was die Welt kennt. Wisst ihr, wir sind manchmal so sehr in unserem Denken gefangen, dass wir gar nicht mehr begreifen und verstehen und erkennen, was uns unterscheidet von der Welt. Wir sind in den Mechanismen manchmal ähnlich, dass wir gar nicht mehr sehen, wo ist der große Unterschied? Jesus ist der große Unterschied. Wir haben einen Beistand in jeder Situation unseres Lebens. Wir haben einen Gott, der uns durch seinen Heiligen Geist Weisheit und Erkenntnis geben wird. Wir haben jemanden, der auf übernatürliche Weise Fehler korrigieren kann. Wie oft verbocken wir irgendwas? Und wenn wir jetzt auf unsere eigene Kraft angewiesen wären, dass wir immer alles selber in Ordnung bringen müssen, wir wären nur im Chaos und im Rödeln und was auch immer. Er ist Herr, er bereinigt es. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus ist der, der das verborgenste Herz kennt. Er kann Emotionen, Ängste, Prägungen, all das, was unser Leben so schwer macht. Wie oft habt ihr hier Trost, Heilung, Veränderung erfahren und so weiter. All das ist das lebendige Wasser, das wir anderen bringen können. Wir brauchen es vielleicht nicht unbedingt als lebendiges Wasser zu bezeichnen. Es kommt auf die Situation, so wie wir bei Jesus lernen, eben an. Aber es gibt so viel, was wir über Jesus weitergeben können, wo wir von Jesus schwärmen können, nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn, weil es gibt keinen größeren außer ihm. Und weiter geht's im Vers 15. Und die Frau sprach zu ihm: Herr, gib mir Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Die Frau definiert jetzt ein Problem und sagt: Weißt du, mein Problem ist, jedes Mal, wenn ich hierher kommen muss, entweder ich habe mit der Hitze zu tun oder mit den anderen Menschen. Und beides ist unangenehm. Und da wäre so ein Wasser, das ich zu Hause habe, so ein Wasserhahn, den man aufdrehen kann, der wäre schon toll. Ich meine, wir haben im Dezember 3 Wochen keine Heizung gehabt. Da merkt man erst wieder, was für ein Geschenk warmes Wasser ist. Und da sagt die Frau: Ja, mein Problem ist die Menschen oder die Hitze. Und wir sehen, das ist eigentlich gar nicht ihr einziges und eigentliches Problem. Ihr Problem liegt eigentlich ganz woanders. Und das ist bei Menschen oft so, dass sie halt schon einen Teil ihres Problems wahrnehmen. Aber es ist wichtig, den Kern des Problems auch zu sehen. Den Kern nämlich, dass es keinen Frieden mit Gott gibt. Dass der Mensch nicht mit Gott versöhnt ist. Das ist der Grundkern. Es ist nicht ein Problem, wenn ein unverheiratetes Paar zusammenlebt. Es ist nicht ein Problem, wenn jemand homosexuell ist. All das ist natürlich nicht in den Ordnungen Gottes. Aber der Kern des Problems liegt tiefer. Der Kern des Problems liegt darin, dass ein Mensch nicht mit Gott versöhnt ist. Und darum geht es, und das sollte unser Fokus sein, dass wir den Menschen zur Versöhnung verhelfen und nicht dazu, nur ein besseres Leben zu leben und die eine oder andere schlechte Gewohnheit aufzugeben. Wir reden viel zu viel über schlechte Gewohnheiten oder Ausdrucksweisen der Menschen und versuchen sie zu verbessern, anstatt sie zu Christus zu bringen. Und das ist genau eben diese Herausforderung, in der wir manchmal stehen, dass die Menschen vieles von dem, was für uns gang und gäbe ist, gerade im Glaubensleben, dass sie das gar nicht mehr verstehen. Dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wer oder was ist Gott. Das ist, jeder macht sich irgendeine Vorstellung, lass die Menschen mal Gott beschreiben. Und da kommen ganz andere Dinge raus, wie das, was uns die Bibel bringt. Oder wer glaubt denn noch, dass das Leben nach dem Tod weitergeht? Ist ja vorbei. Und wieso soll ich mich dann für Religion interessieren? Oder wer glaubt denn, dass er Vergebung von seiner Sünden braucht? Hey, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich halte sogar die 10 Gebote. Fangt dann mal an zu fragen, ob er das 1. Gebot hält. Da fängt es nämlich dann an, das Problem. Und wir merken, das Geistliche ist für uns gar kein Thema mehr. Es sei denn, wir bewegen uns in die Richtung Buddhismus oder Hinduismus. Da wird es dann vielleicht für den einen oder anderen interessant. Aber leider haben es viele Kirchen geschafft, das Christentum so unattraktiv zu präsentieren, dass die Menschen sagen, ich mit Bibel und mit Glaube und mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe ein Interview von einer Frau gehört, die sich in den USA bekehrt hat, eine Deutsche, und sie sagt, sie war auf der Suche nach Gott, aber für sie, also in Deutschland, aber für sie war eins klar, du kannst Gott weder in der Kirche noch in der Bibel finden. So ist sie groß geworden, mit diesem Bewusstsein. Und dann hat sie sich halt so ein bisschen in den fernöstlichen Religionen umgehört, ist dann in die USA. Und in den USA ist ihr aufgefallen, Mensch, da rennen die Leute mit der Bibel in der Hand rum. Die sitzen auf der Parkbank und lesen in der Bibel. Wenn ich mit ihnen über Gott rede, dann nehmen die automatisch den Bezug auf die Bibel. Da ist die Bibel plötzlich relevant. Und dann hat sie angefangen, darin zu lesen. Dann hat Jesus in der Bibel entdeckt. Es ist eben oft so, dass wir, wie schon gesagt, auf unterschiedlichen, manchmal auf ganz anderen Frequenzen senden und uns dann gar nicht wundern müssen, dass mein Gegenüber das nicht versteht, was ich ihm sagen will. Und bei Jesus sehen wir, dass er seine Botschaft eben so formuliert hat, dass die Frau sie auch wirklich versteht. Jesus baut jetzt dann in den nächsten Versen eine Brücke von der Frau weg hin zum Reich Gottes. Er spricht zu ihr nämlich, geh hin und rufe deinen Mann und komm hierher. 16. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast es richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt gerade hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Und hier sehen wir noch etwas. Wir haben manchmal auch das Problem, dass wir uns zu sehr auf uns und unsere Fähigkeiten verlassen, anstatt auf Gott und Gottes Fähigkeiten. Das, was die Frau jetzt in diesem Moment erlebt, ist ein Wunder. Wir denken immer, Wunder sind so Dinge wie Heilungen und so spektakuläre Dinge, die es heute natürlich genauso gibt und die ich genauso auch noch erlebt habe und die ihr erlebt habt. Aber Wunder können manchmal der richtige Satz im richtigen Moment sein. Und das habt ihr bestimmt in eurem Leben genauso schon erlebt, dass euch ein Satz getroffen habt und ihr wusstet, diesen Satz hat Gott mir zugesprochen. Und es ist gut, wenn wir bereit sind, betend offen sind, zu sagen, Herr, gibt es etwas, was ich dieser Person sagen soll? Ich habe vor kurzem auch ein Zeugnis gehört von jemandem, Der war in einem Streitgespräch mit jemandem, der aggressiv gegen den Glauben war und wo er sagte, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, wann er mir eine reinhaut. Und dann hatte er den Impuls, er hat gebetet und dann hatte er den Impuls, er soll den Mann fragen, warum ihn der Tod seines Vaters so beschäftigt. Also er sagt, es war wirr, weil wir waren gar nicht bei dem Thema. Das war ein völlig abstrakter Gedanke, aber er sagt, was kann mir passieren? Irgendwann haut er mir eine rein und probieren es gleich aus. Und dann hat er diesen Satz zu dem Mann gesagt, und der Mann wurde aschfahl und er sagte dann nur, stimmt, ich bin nie darüber hinweggekommen. Woher weißt du das? Und da war plötzlich die ganze Wand, die dieser Mann vor sich her gebaut hat und die ganze Aggressivität verschwunden, weil der Mann ein Wunder Gottes erlebt hat und dann im Folgegespräch sich am Ende auch bekehrt hat, weil er gemerkt hat, Gott gibt es. Denn anders hätte der Christ nie auf die Idee kommen können, ihm so etwas zu sagen. Seid auch mal bereit, Fehler zu machen. Gott ist nämlich der Beste, wenn es darum geht, Fehler zu korrigieren. Wir dürfen nicht aus Angst vor irgendwelchen Fehlern, dass wir vielleicht was falsch sagen können oder dass wir vielleicht was falsch machen können, das Richtige bleiben lassen. Wir haben manchmal sogar Angst, für Menschen zu beten, die krank sind, weil wir dann zu sehr denken, Mensch, was ist jetzt, wenn er nicht geheilt wird? Welche Erwartungen hat er denn? Irgendwann habe ich gesagt, ich will mich von dieser Angst nicht mehr beeindrucken lassen und habe dann angefangen, einfach zu beten. Und ich habe es nie erlebt, dass jemand, der dann nicht geheilt wurde, zu mir gekommen ist und mir Vorwürfe gemacht hat. Ich habe es aber immer erlebt, dass die Person Danke gesagt hat. Und das nicht, um mich loszuwerden. Man kann ja auch so ein Danke sagen. Seid auch mal bereit, Schritte zu wagen, wo ihr euch unsicher seid. Wir verlassen uns viel zu sehr auf unseren Verstand und unsere Möglichkeiten. Und die sind leider sehr begrenzt. Die Menschen müssen von Gott fasziniert werden. Das ist unheimlich wichtig. Die Menschen müssen erleben, dass Gott eine Realität ist. Und wenn es nur ist, dass ich ein Zeugnis davon gebe, warum er in meinem Leben eine Realität ist und was er Großartiges in meinem Leben getan hat. Wir sind Zeugen. Und manchmal kann es auch sein, dass dieses Zeugnissein durch gute Taten passiert. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von Jugend mit einer Mission, die versucht haben, in einem Flüchtlingslager in Südostasien das Evangelium weiterzugeben, und die wollten überhaupt nicht die Menschen. Die wollten nichts hören und haben sie nur abgewiesen. Und dann haben sie gebetet und dann hat Gott gesagt, ich möchte, dass ihr die Toiletten reinigt. Die Toiletten, ihr müsst euch das so vorstellen, die waren kaputt, wurden trotzdem verwendet und seit einem Monat oder zwei Monaten nicht mehr sauber gemacht. Ihr habt jetzt vielleicht so ein ungefähres Bild. Und keiner, das haben die dann so beschrieben, keiner hat es länger als fünf Minuten da drin ausgehalten. Und deswegen hat sich das hingezogen. Aber am Ende waren die Toiletten sauber. Und am Ende sind die Menschen gekommen und haben gesagt, warum habt ihr unsere Toiletten sauber gemacht? Das hat keiner gemacht, das hätten wir nicht mal gemacht. Ja, weil Gott euch zeigen will, wie wichtig ihr ihm seid. Was ist das für ein Gott, der euch so motiviert? Erzählt mal. Zeigt den Menschen die Liebe Gottes. Und dann werden wir manchmal offene Türen vorfinden, wo wir bisher auf Granit gestoßen sind. Wie gesagt, die Liebe ist kein Ersatz für das Evangelium, sondern sie ist die Brücke für das Evangelium. Und noch was fällt bei diesem Gespräch mit der Frau auf. Die Frau ist eine heftige Sünderin. Wenn ich den Maßstab der Bibel nehme, definitiv. Und wie geht Jesus mit ihr um? Haut er ihr ihre Sünde um die Ohren? Nein. Er deckt auf. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir auch die Sünde nicht ignorieren, sondern aufdecken, aber nicht verurteilen. Dass wir deutlich machen, weißt du, aus Gottes Sicht ist das nicht in Ordnung. Gott hat einen anderen Plan. Und jetzt will ich dir mal den Plan Gottes zeigen und mal erklären, warum sein Plan gut ist. Und das ist eine ganz andere Ebene, wie wenn ich jemanden spüren lasse, weißt du, jemand, der so ist wie du, mit dem will ich am besten nichts zu tun haben. Du bist so weit von Gott entfernt. Du bist einfach das Allerletzte. Jetzt hör dir das Evangelium an und vielleicht ist Gott so gnädig, dass du dich bekehren darfst. Nein, so hat Jesus nicht mit ihr geredet. Weiter geht der Text, Vers 19. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und plötzlich ist dieses Gespräch da, wo es eigentlich hingehört, in der geistlichen Ebene. Plötzlich ist die Frau offen, über die grundlegenden Wahrheiten aus dem Wort Gottes zu reden, weil die Brücke sie dorthin geführt hat. Und wir merken, dass aus dieser Frau, aus dieser Sünderin, die auf Distanz zur Welt und zu Menschen gehen wollte, jemand geworden ist, die suchend geworden ist, die Antworten in ihrem Leben sucht, die Antworten von Gott sucht. Und das ist oft ein Problem, dass die allermeisten evangelistischen Aktionen, die wir in unserer christlichen Gesellschaft durchführen, vor allem für diese Gruppe der Suchenden ist. Und wir verpassen es, Menschen, und das ist die ganz große Gruppe, die nicht suchend sind, zu Suchenden zu machen. Wenn ich zurückschaue, was wir alles an auch mit dem Hauskreis, mit den anderen Gemeinden, wo ich war, was wir alles an evangelistischen Projekten gemacht haben, da waren es immer nur Versuchende. Kein Wunder, dass wir uns gewundert haben, warum so wenig Menschen zu diesen Projekten kamen. Macht Menschen zu Suchenden. Weckt das Interesse für Jesus, zeigt ihm eben, warum er so wichtig ist. Helft den Menschen, ein Suchender zu werden. Und weiter geht der Text in den letzten Versen. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und sie kamen zu ihm. Und jetzt müsste man eigentlich sagen, jetzt hat Jesus entscheidende Fehler gemacht. Wo ist das Übergabegebet? Jetzt hat er vergessen. Hätte Jesus nicht passieren dürfen. Und wo ist es mit dieser Sünde? Also die Frau muss doch ihre Sünden bekennen. Hat er vergessen? Hätte ich bei Jesus nicht erwartet, dass er so nachlässig ist. Wie will sich die Frau dann bekehren? Also, was ist eigentlich eine Bekehrung? Ist eine Bekehrung, wenn jemand ein Übergabegebet spricht? Also ich weiß von Menschen, die haben ein Übergabegebet gesprochen, damit ihr Freund ihn nicht mehr evangelisiert, damit er endlich Ruhe hat. Ja gut, ich bekehre mich jetzt endlich, aber dann nie wieder das Thema. Was ist eine Bekehrung? Eine Bekehrung passiert doch dann, wenn das Leben anfängt, eine neue Richtung einzunehmen. Eine Bekehrung fängt doch an, wenn das Leben Jesus zum Ziel und zum Inhalt des Lebens hat. Das ist doch eigentlich eine Bekehrung. Das hängt doch nicht an irgendeiner Formulierung. Und wenn jemand sich abwendet von etwas, was bisher falsch war, dann ist es doch die beste Buße, die jemand zeigen kann. Und genau das passiert. Und deswegen hat Jesus in dem Fall auch kein Übergabegebet sprechen müssen oder was auch immer. Sondern in dem Leben dieser Frau trat eine dramatische Veränderung ein. Und wisst ihr welche? Diese Frau, die alles unternommen hat, um nicht Menschen zu begegnen, sucht diese Menschen und bringt ihnen die Botschaft von Jesus. Kann sich jemand tiefgreifender bekehren? Ich habe jemanden mal kennengelernt, der hat sich bekehrt in meinem Umfeld und der war vorher Moslem und bei Krishna, also ganz verrückte Geschichte. Und hat dann, nachdem er sich bekehrt, er hatte ja auch Kinderlähmung, das heißt, er hat sich mit dem Laufen schwer getan, er hat sich dann sogar zu Fuß auf den Weg gemacht, um 15 Kilometer weit zum Gottesdienst zu gehen, weil er das Auto verpasst hat, das er mitnehmen wollte. Das ist etwas, wo man merkt, welche Bedeutung Jesus im Leben eines Menschen gewonnen hat. Und ich möchte uns einfach motivieren, dass wir auch mal die Evangelien und die Apostelgeschichte dahingehend lesen und sagen, Herr, was hast du mir noch alles zu zeigen, wie du deinen Jüngern beigebracht hast, diese großartige Botschaft von dir näher zu bringen, dass sie das Evangelium kennenlernen und begreifen und davon begeistert werden, mit dir zusammen zu leben und was das in ihrem Leben an Bedeutung hat. Es ist kein Ersatz dafür, aber ein bisschen was von dem steht auch hier drin. Ich habe einige Bücher mitgebracht, sie reichen vielleicht nicht. Wer noch eins will, der kann mich ansprechen, ich schicke es gerne zu. Wie gesagt, es ist ein Entwurfexemplar erst noch. Aber die wichtigen Inhalte sind alle drin, auch die Inhalte aus der Predigt. Wichtige Bibelstellen zum Beispiel auch, was man auf Einwände argumentieren könnte und so weiter. Ich wünsche mir, ich glaube Gott wünscht sich, dass in uns allen ein Feuer anfängt zu brennen, stärker brennt, dass wir diese Botschaft Jesu in unserem Umfeld, dort wo Gott uns hinstellt, weitergeben. Weil noch ist Zeit, dass Menschen gerettet werden. Wir wissen nicht, wann Gott den Schlussstrich zieht. Es deutet sehr vieles darauf hin, dass diese Welt in der Art und Weise, wie sie läuft, nicht mehr ewig weiterläuft. Jesus, Gottes Wort sagt uns, kauft die Zeit aus. Jeder von euch ist ein ganz spezielles, individuelles Werkzeug. Und es gibt manche Menschen, die können nur durch dich, durch deine Art, durch deine Gaben, durch dein Potenzial erreicht werden. Stell dich Gott zur Verfügung und erlebe, wie er dich gebraucht und durch dich wirklich großartige Dinge tun will. Amen.